Liebe Geschwister, ich darf euch sehr herzlich willkommen heißen zur heutigen Predigt im Zuge dieses nächsten Online-Gottesdienstes. Ich möchte mit drei kleinen Fallbeispielen beginnen. Fallbeispiel 1. Stellen wir uns eine Ehe vor, bei der kein Ehepartner miteinander spricht. Die teilen das Leben, die leben miteinander, die arbeiten zusammen, sie verbringen ihre Freizeit zusammen, aber sie reden nicht. Wir würden sagen, das ist eine eigenartige Beziehung, da stimmt was nicht, das ist eine schwache Beziehung, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Fallbeispiel 2. Stellen wir uns eine Ehe vor, bei der nur eine Seite spricht, ein Ehepartner spricht und der zweite spricht gar nicht. Der eine erzählt von seinem Leben, erzählt von dem, was er erlebt hat, welche Pläne er hat und so weiter. Und der zweite hört einfach nur zu. Wir würden sagen, das ist eine sehr einseitige Beziehung. Hier geht die Gesprächsinitiative, die Redeinitiative nur von einer Seite aus. Und dann stellen wir uns das dritte Fallbeispiel vor, eine Ehe, bei der sehr viel miteinander kommuniziert wird. Es kommen die verschiedensten Themen auf den Tisch, was gesprochen wird und auch wie gesprochen wird, ist außergewöhnlich gut. Es wird sehr respektvoll, sehr wertschätzend miteinander umgegangen und was geredet wird, ist auch sehr niveauvoll. Wir würden meinen, ja, das ist ein Ausdruck einer guten Beziehung. In dieser Ehe läuft's recht gut, die können da ganz gut auch verbal miteinander austauschen. Ähnlich ist es beim Reden mit Gott bei Gebet. Gott spricht ja zu uns, er spricht zu uns durch sein Wort. Gott offenbart sich durch sein Wort. Er sagt da drinnen, wer er ist, wer wir sind, wie alles geworden ist. Er erklärt, wie wir leben sollen, wie wir miteinander umgehen sollen. Und alle möglichen Dinge offenbart er uns durch sein Wort. Und sein Wort ist auch Nahrung für uns. Egal, ob wir noch ganz jung im Glauben sind, so wie es in seinem Wort heißt, dass wir Milch trinken oder auch feste Speise. Das Wort Gottes hat für alle was zu sagen und redet zu allen. Und wir Christen, wir reden mit Gott. Wir beten. Wir reden mit Gott, weil das ein ganz zentrales Element unseres Christseins ist, seit Beginn unseres Christseins schon. Wir reden frei mit Gott. Wir haben keine vorformulierten Gebete, sondern wir reden mit Gott, wir teilen uns mit, wir sagen ihm, wie es uns geht, wir bitten ihn, wir danken ihm, wir drücken uns aus. Das Gebet ist somit auch ein Ausdruck meines Glaubens Gott gegenüber. Das Gebet ist ein Ausdruck meiner Beziehung Gott gegenüber. Welche Beziehung habe ich mit Gott? Das Gebet ist gewissermaßen auch ein Gradmesser meiner Beziehung zu Gott. Wenn ich inhaltsreich mit Gott rede, ja, dann deutet das darauf hin, dass ich eine gute Beziehung habe zu Gott. Und damit sind wir schon beim heutigen Thema. Es geht um Ermutigung zum Gebet. Wir bewegen uns ja in unserer Predigtserie im Jakobusbrief und kommen zum Kapitel 5, heute Verse 13 bis Verse 18, bis Vers 18. Und hier haben wir und hier finden wir einige Themen zum Gebet vor. Das erste Thema ist Ermutigung zum Gebet. Das zweite zum Einzelgebet, das zweite Ermutigung zum Gebet für Kranke. Das dritte Thema Ermutigung zum Gebet füreinander. Und das vierte Ermutigung zum Gebet, durch Gebet von Elia. Ja, wir möchten uns das erste Thema gleich miteinander anschauen. Ich möchte so sequenziell heute dadurch diese Stellen auch durchgehen. Wir lesen hier in Jakobus 5, Vers 13, leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Leiden in anderen Übersetzungen wird ausgedrückt mit ist jemand bedrückt, macht jemand Schweres durch. Wir sagen kurz Leid heute dazu oder Leiden. Es kann um physisches Leid gehen, es kann um psychisches Leid, um seelisches Leid gehen. Es kann um verschiedene Dinge gehen, dabei wie Schmerzen, Sorgen, Kummer, Ängste, Nöte, Einsamkeit, Niedergeschlagenheit, was immer auch. Der natürliche Mensch oder als natürliche Menschen sind wir so gelagert, dass wenn diese Dinge, dieses Leid im Extremfall auftritt, dann gehen wir zu einem Arzt, zu einem Psychiater, zu einem Psychologen, zu einem Therapeuten, zu einem Krisen- oder Konfliktmanager. Der natürliche Mensch denkt sicherlich nicht in erster Linie an Gott dabei, sondern eher umgekehrt. Er wirft Gott vor, woher kommt dieses Leid, warum sollte ich mich so einem Gott zuwenden? Der natürliche Mensch ist also somit eher so gelagert, dass es ihn eher von Gott wegführt. Der geistliche Mensch, wie es hier heißt, und hier geht es ja um geistliche Menschen, leidet jemand unter euch Christen? Er bete. Er wende sich Gott zu. Er ergreife die Möglichkeit, mit Gott zu reden. Wie ist das bei mir, wenn ich in Probleme, in Schwierigkeiten, in Nöte gelange? Wo wende ich mich hin? Wo wende ich mich vorrangig hin? Ist Gott für mich die erste Wahl? Oder ist mein Ehepartner, mein Arbeitskollege, meine Freundin oder wie immer auch meine erste Wahl? Welchen Stellenwert hat Gott in meinem Leben? Ich war unlängst beim Laufen unterwegs und ich hatte einen Unfall und habe mir dabei meine Schulter fürchterlich verletzt. Und ich konnte dann 2 Nächte gar nicht schlafen und hatte ganz große Schmerzen. Und im Zuge dieser schlaflosen Nächte musste ich oft an den Herrn Jesus denken. Der Herr Jesus, dem eine Dornenkrone in den Kopf gedrückt wurde, der Herr Jesus, dem Nägel durch die Hände und durch die Füße geschlagen wurden, der zuvor ausgepeitscht worden ist mit Stahlstiften, sodass die Haut aufquillt und sich öffnet. Der hat unglaubliche Schmerzen ertragen. Und in meinen schlaflosen Nächten ist mir das eingefallen. Dieser Schmerz, den ich habe, verglichen zu Jesus, ist eigentlich gar nichts. Und Jesus hat gelitten und Jesus hat durchgetragen und er hat viel stärkere Schmerzen ertragen, als ich sie jetzt ertragen muss. Und es ist mir geholfen gewesen, an Jesus zu denken, an seine Schmerzen zu denken. Und er wird mich auch durchtragen durch diese Schwierigkeiten, die ich mit meiner Schulter habe. Und ich kann das bestätigen, dass dieses Leid mich eher zum Gebet hingeführt hat. Gott hilft im Gebet. Wir möchten uns den zweiten Teil dieser Stelle, sorry, habe ich nicht aufgeblendet zuerst, den zweiten Teil dieser Bibelstelle anschauen, ist jemand guten Mutes. Er singe Loblieder. In anderen Übersetzungen heißt es, hat jemand Grund zur Freude? Ist jemand ermutigt? Geht es jemandem gut? Der natürliche Mensch, und das kennen wir auch in uns, wenn es uns gut geht, das führt sehr leicht und sehr schnell zu einem Übermut, zu einem Stolz, zu einer Überheblichkeit. Mir gehört die Welt. Und führt somit eher einmal weg von Gott, weil ich habe so auch alles. Mir geht es ja gut, ich habe alles. Der geistliche Mensch ist hier aufgefordert, daran zu denken, wenn ich guten Mutes bin, zu Gott zu gehen. Diese Freude zum Ausdruck zu bringen, hier heißt es, in Form von Psalmen oder Lobliedern. Stellen wir uns so eine Welt vor, wo wir merken, ja, da singt jemand Psalmen, da singt jemand Loblieder, daraus kann ich schließen, dem geht es gut. Stellen wir uns vor, wir gehen durch die Herrengasse und da kommen ein paar vereinzelt daher und der singt Loblieder. Und ich kann daraus schließen, ja, dem geht's gut im Herrn. Und da kommt wieder einer, dem geht's gut. Das könnte ein Zeugnis sein, dieses mitzuteilen. Ja, mir geht's gut, ich freue mich, ich bin dem Herrn dankbar, dass es mir gut geht. Lassen wir uns ermutigen, auch unser Gutgehen, auch unsere Freude zum Ausdruck zu bringen und andere auch partizipieren zu lassen. Wir schauen zum zweiten Thema, zur zweiten Ermutigung, Ermutigung zum Gebet für Kranke. Hier heißt es, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Von wem ist hier die Rede? Die kranke Person, wer ist das? Hier ist kein konkreter Name dahinter. Es ist jemand. Jemand aus den Gemeinden, an die der Brief geschrieben ist. Wenn jemand krank ist. Es kann ein Bruder sein, es kann eine Schwester sein. Vermutlich handelt es sich um eine transportunfähige, schwer kranke Person, die zu Hause ist und die rufen lässt oder selbst ruft. Die Krankheit selbst ist auch nicht näher definiert. Es kann eine physische, eine psychische, eine psychosomatische Krankheit sein. Das wissen wir nicht. Wen soll der Kranke rufen? Hier heißt es, die Ältesten der Gemeinde. Die Gemeinde, die eingesetzte Gemeindeleitung, Mit anderen Worten, es steht hier nicht, er soll die Geschwister rufen, die gemäß 1. Korinther 12 die besondere Gabe der Heilung haben. Es steht nicht, dass ein Pastor, ein Diakon oder ein Ältester gerufen werden soll. Es steht hier, die Ältesten der Gemeinde. Und was sollen die Ältesten tun? Hier steht ab Vers 14, sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Das Erste, was die Ältesten tun sollen, ist, sie müssen hineinhören in das Leben, in das natürliche und in das geistliche Leben des Kranken. Die Krankheit in Erfahrung bringen, das Leben in Erfahrung bringen. In Erfahrung bringen, ob irgendwo Sünden vorliegen, vielleicht sogar auch Sünden, die eine Kombination oder die ein Auslöser waren für eine derartige Krankheit. Es geht darum, sich ein Bild zu machen als Erstes. Und vor allem auch die geistliche Komponente in diese Gespräche mit einzubeziehen. Das Zweite ist, sie sollen über ihn beten. Ein Gebet des Glaubens, wie es hier heißt. Dieses Gebet kann verschiedene Inhalte haben. Gebet um Heilung, Gebet um Linderung, Gebet um Besserung, Gebet um Hilfe, Gebet um Durchhaltevermögen, Gebet um Geduld. Und es geht bei diesem Gebet des Glaubens nicht darum, wie viel Glauben haben jetzt die Ältesten primär, sondern das Gebet, um das es hier geht, ist auch ein Gebet, wo es mitunter auch um die Sündenerkenntnis und das Sündenbekennen geht. Und insofern ist es auch so, dass ja die Sünden im Zuge dieses Gebetes auch angesprochen werden können, aber die Sünden vergeben kann natürlich nur Jesus. Die Ältesten können eine Hilfestellung leisten, dass Sünden erkannt und bekannt werden und vor Jesus gebracht werden. Was sollen die Ältesten noch tun? Sie sollen mit Öl oder sie sollten salben, den Kranken salben mit Öl. Das ist keine letzte Ölung als Sakrament zu verstehen, wo irgendetwas Mystisches drinnen abläuft. Öl diente in der damaligen Zeit stark eigentlich zur Linderung von Wunden und wurde auch bei verschiedenen Opfer- und Einsetzungsritualen eingesetzt. Ich verstehe das am ehesten so, dass dieses Salböl verwendet wird oder zu verwenden ist als Symbol für die Ältesten zur Ermutigung, zur Tröstung und zur Stärkung des Kranken. Was passiert dann, wenn nachdem gebetet wird und gesalbt wurde? Es geht nicht hervor, dass die Krankheit weg ist und dass hier irgendwie eine Heilungsgarantie vorhanden wäre. Aber es steht, das Gebet wird den Kranken retten, heilen, helfen, je nach Übersetzung. Der Herr wird ihn aufrichten. Und die Sünden werden vom Herrn vergeben werden. Es geht darum, dass dem Kranken echt geholfen wird, dass er aufgerichtet wird, dass ihm das hilft. Und ich möchte Kranke auch in unserer Gemeinde ermutigen, dieses Ältestengebet, dieses Gebet der Ältesten in Anspruch zu nehmen. Einige haben davon schon Gebrauch genommen. Wir kommen zum dritten Punkt, zur Ermutigung zum Gebet füreinander. Hier heißt es, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet. Es geht dabei um das geistliche Heil, um das geistliche Geheiltwerden. Es geht dabei um ein reines, gottgefälliges Leben anzustreben oder mehr und mehr zu bekommen. Und hier heißt es, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Wer ist davon betroffen? Bekennt einander die Sünden. Es geht darum, die Sünden zu bekennen. Und betroffen sind wir alle. Alle. Wir tun uns weh. Wir werten uns ab. Wir verletzen uns. Wir reden schlecht übereinander. Wir lügen, wir betonen in unseren Gesprächen falsch und lenken somit Gespräche in die falsche Richtung. Wir föllern, wir sind eitel, wir sind stolz, wir sind aufgeblasen. Wir sammeln Schätze in der Welt statt im Himmel. Wir stecken in Abhängigkeiten wie Alkohol, Spiele, Sex, Ehrsucht, Stolz. Jeder von uns hat irgendwo seine Schuld, seine Schulden, seine Sünden. Und hier heißt es, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bekennen und beten füreinander ist eine Hilfestellung zum Heilwerden. Frage an uns. Wann habe ich jemals oder zuletzt einem Bruder, einer Schwester eine Sünde bekannt und ersucht, für mich zu beten, damit ich davon frei werde, damit ich heil werde? Ich wiederhole die Frage noch einmal, weil sie mir so wichtig scheint, auch zu diesem Thema. Wann habe ich jemals oder zuletzt einem Bruder oder einer Schwester eine Sünde bekannt und ersucht, für mich zu beten, damit ich davon freikomme, damit ich heil werde? Ich muss euch gestehen, dass meine Antwort auf diese Frage hin sehr beschämend und bescheiden ausfällt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch da geht. Ich weiß, ich habe Potenzial nach oben. Habe ich überhaupt so eine geistliche Person, der ich die eine oder andere Sünde bekennen möchte? Den Ehepartner, einen Bruder, eine Schwester, eine Zweierschaftsperson. Ich möchte uns ermutigen, eine geistliche Partnerschaft einzugehen, eine Person zu finden, der ich echt meine Sünden erzählen kann und die für mich dann auch betet, damit ich aus dieser Schlinge der Sünde rauskomme. Ich ermutige dich, wenn du eine geistliche Partnerschaft schon hast, dass du diese auch formst in die Richtung, dass das passiert, dass du deine Sünden bekennen kannst und dass der Partner für dich beten kann. Ermutigen wir uns dazu, füreinander zu beten, für unsere Heiligung, für unser Heilwerden, weil es Gott gefällt. Wir möchten das vierte Thema uns jetzt auch noch anschauen, die Ermutigung durch Gebet von Elia. Wir lesen hier, Elia war ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Herr gab Regen. Und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Elia war ein Mensch, Elia war ein Prophet mit einer festen Beziehung zu Gott. Elia hatte einen stetig wachsenden, einen unerschütterlichen Glauben an Gott. Er ist echt ein Glaubensvorbild. Er ist aber auch, wie es hier steht, Mensch. Ja, Mensch wie wir. Elia litt unter der Gottlosigkeit und unter dem Götzendienst des Volkes. Er brachte diese Gottlosigkeit und den Götzendienst im Gebet vor Gott. Und Gott griff ein und schickte die Dürre, damit letztlich eine Kehrtwendung im Volk passiert. Die Umkehr im Volk passierte und das Volk begann sich wieder Gott zuzuwenden. Das Beispiel ist uns als Ermutigung gegeben, einen Blick zu bekommen für die Gottlosigkeit und den Götzendienst und Gott zu bitten, einzugreifen und unsere Gesellschaft, in der wir sind, ist stark am Weg, sich von Gott immer mehr und mehr zu entfernen und den Götzendienst aktiv auch zu praktizieren. Wir leben in einer Gesellschaft, wo manche Dinge sich etabliert haben, die uns schon mehr oder weniger wurscht geworden sind. Wir treiben Kinder ab und morden damit Menschen, das wurde zu einem gesellschaftlichen Standard. Wir werden medial überflutet und verseucht mit Gottlosigkeit, mit einer Gottlosigkeit auf vielen Gebieten. Und wir werden animiert zu einem selbstsüchtigen Leben. Lebe deine Neigungen aus in alle möglichen Richtungen. Wir werden animiert, die moralischen Abwegigkeiten fernab von Gott mitzumachen. Wir werden animiert dazu, unser Leben selbst in Griff zu haben. Gott gibt es nicht. Gott brauchen wir nicht. Elia hat damals seine Zeitströmungen durchschaut. Er ist seinem Gott treu geblieben und hat gegen diese Zeitströmungen, gegen diese Gottlosigkeit und gegen diesen Götzendienst gebetet und hat Gott angefleht, es möge sich ändern. Und wir dürfen ermutigt werden, lasst uns ermutigt werden, auch in der jetzigen Zeit, zu erkennen, dafür zu beten, dass Gott eingreift, dass Gott wieder mehr sichtbar, mehr relevant wird in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in unserem Volk. Möge die jetzige Corona-Krise auch dazu nutzen, dass wir mehr und mehr diesen Gott ins Zentrum rücken können, über Gott reden können, den Menschen Gott nahe bringen können, beten dafür, dass diese Zeit genutzt werden kann, um Gott groß werden zu lassen. Wir fassen zusammen. Wir haben heute einiges gehört über Gebet. Gebet ist ein ganz wichtiger Gradmesser meiner Beziehung zu Gott. Ähnlich wie niveauvolles, gutes Reden in einer Beziehung in der Ehe. Reden mit Gott, Gebet ist somit ein wichtiger Gradmesser. Und wir wurden heute ermutigt zum Gebet. Ermutigt zum Einzelgebet, zum Gebet mehr oder weniger in jeder Lebenslage dürfen wir uns Gott zuwenden. Er möchte, dass wir uns ihm in jeder Lebenslage, ob es uns schlecht geht oder gut geht, dass wir uns ihm nähern, ihm zuwenden, mit ihm reden. Thema 2 war Ermutigung zum Gebet für Kranke. Ich möchte euch ermutigen, von dem ältesten Gebet Gebrauch zu nehmen. Thema 3 war Ermutigung zum Gebet füreinander. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr heil werdet. Ermutigung, einen Gebetspartner zu finden, mit dem ich das realisieren kann, was hier steht, mit dem ich meine Sünden bekennen kann und der für mich auch betet, damit ich heil werde. Und letztlich die Ermutigung zum Gebet von Elia oder durch das Gebet von Elia, wo wir ermutigt werden sollen, den Zeitgeist zu erkennen, zu sehen, wo bewegen wir uns, verglichen zu dem, wo Gott möchte, dass wir sein sollten. Und wo bewegt sich die Gesellschaft? Wo bewegt sich unser Land? Wo bewegt sich unser Volk? Und wo bin ich vielleicht schon komplett infiziert und habe den Blick auf Gott verloren? Beten wir dafür, dass wir diese zeitgeistlichen Strömungen erkennen und Gott anflehen und Gott bitten um Veränderung. Ich möchte mit uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass in deinem Wort immer wieder für uns ganz wertvolle Hinweise, Anweisungen sind und dass du dich da drinnen offenbarst, wie du die Dinge haben möchtest. Ja, und wir lernen daraus, dass wir beten dürfen, dass wir in jeder Lebenslage zu dir kommen dürfen, ob gut oder schlecht. Du möchtest die Nummer 1 sein. Du möchtest, dass wir zu dir kommen. Schenk, dass wir das tun. Schenk auch, dass die Kranken, Bedürftigen davon Gebrauch nehmen, dass wir Älteste für sie auch beten. Und schenk, Herr, dass wir unsere Sünden einander bekennen. Und füreinander da sind, geistlich füreinander da sind und einander helfen und beten füreinander. Und dass wir auch die Zeitströmungen gut einordnen und verstehen können und treu im Gebet, im Blick auf dich bleiben und den Weg des Glaubens mit dir weitergehen. Stärke du uns in Jesu Namen. Amen.
Okay. Danke dir für die Worte. Herr, ich möchte dich bitten, dass das, was wir gehört haben, jetzt nicht verloren geht, sondern dass wir das mitnehmen, dass wir das in unser Herz lassen und drüber nachdenken, auch drüber beten und dass du uns jedem Einzelnen klar zeigst, wo willst du Veränderung, wo willst du ein anderes Gebetsleben auch von uns. Amen. Genau, nehmen wir uns das zu Herzen, was wir gehört haben, und nehme das auch mit jetzt in die Gespräche in unseren Hauskreisen. Ich möchte euch wieder ermutigen, gemeinsam euch zusammen zu telefonieren in Hauskreisen, Kleingruppen, auch vielleicht in der Jugend, oder wenn ihr in keinem Hauskreis seid, vielleicht ruft jemanden an, der die Predigt auch gehört hat, oder ihr schaut auf unserer Homepage über Hauskreise was nach und überlegt euch nicht, vielleicht einem Hauskreis auch beizutreten, vielleicht anfangs auch nur